Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über die verlorene Smartphone-Krone von Apple, eine fiese Gewinnwarnung bei Lufthansa und gleich zwei Sorgen für Donald Trump. Im Thema des Tages stellen wir euch die neuen Margenkönige unter den Autobauern vor und in der Triple-E-Idee präsentieren wir die vier besten Rohstoff-ETFs für den Superzyklus.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Laurin Mayer
und Holger Czepitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Dienstag, der 16. April und wir wünschen euch einen schwindelfreien Start in den Tag. Ja, die Märkte, die schütteln die Anleger gerade so richtig durch und vor allem passt nichts so richtig zueinander. Klar wurden die Märkte zu Wochenstart noch von der geopolitischen Konfrontation im Nahen Osten geprägt. Nach dem Angriff Irans auf Israel, ja, da signalisierten die Israelis einen Gegenschlag. Die Märkte, die begannen die Woche dennoch mit Pluszeichen. Der DAX, der schloss sogar 0,5% höher bei 18.027 Punkten. Ja, doch an der Wall Street, da kippte die Stimmung. Im Handelsverlauf, da drehte der S&P 500 ins Minus und beendete den Montag 1,2% tiefer.
Und nach dem herben Verlust am Freitag ist das jetzt der größte Zweitagesverlust seit März 2023. Und vielleicht einmal zur Erinnerung, März 2023, das war die Zeit der Bankenkrise. Und das Problematische jetzt an dem jetzigen Ausverkauf war, dass auch der Anleihemarkt kein sicherer Hafen war, den man ansteuern konnte. Nach guten Einzelhandelszahlen in Amerika schoss nämlich die 10-jährige Rendite in Amerika über 4,6%. Das wiederum, ihr wisst das ja, steigende Renditen, selten gut für Tech-Werte. Das wiederum belastete vor allem Tech-Werte. Nasdaq 100 verlor 1,7% und nicht profitable Tech-Titel sogar 3,5% und der ARK Innovation, der einen ganzen Haufen von diesen Dingern drin hat, sogar 4,6%. Und gleichzeitig konnte Öl von den Spannungen im Nahen Osten auch nicht profitieren, sondern notierte leicht im Minus. Allein auf Gold war Verlass, das Edelmetall gewann 1,7% und der Volatilitätsindex VIX, der kletterte um 11% auf über 19 Punkte. Und das war der höchste Stand seit Oktober. Wir haben euch ja gesagt, schwindelfrei müsst ihr heute sein bei diesen Bewegungen. Und das zeigt eben dieser wunderbare Vola-Index.
Das stimmt, ja. Ja, nicht nur hier in den USA, sondern auch in Deutschland. Da wirft die Berichtssaison schon ihre Schatten voraus. Mit einer Gewinnwarnung schockte die Lufthansa gestern ihre Aktionäre und veröffentlichte gleich noch schwache vorläufige Zahlen fürs erste Quartal. Die Aktie, die gab 4,6% nach und fiel auf 6,56 Euro. Das ist der tiefste Stand seit Anfang November. Der operative Verlust im ersten Quartal, der lag bei 849 Millionen Euro. Wie gesagt, vorläufig. Und klar auch unter anderem wegen der hohen Steigkosten in den vergangenen Monaten. Analysten, die hatten lediglich mit einem Minus von 686 Millionen Euro gerechnet.
Bisschen besser ging es da Douglas. Nach Zahlen schloss das Papier 1,1% fester bei 19,82 Euro. Das Unternehmen wird die Finanzierungskosten um 100 Millionen Euro senken. Wie das, fragt ihr euch? Na, ganz einfach. Dank Börsengang konnten die Schulden um 675 Millionen zurückgeführt werden. Und die restlichen Verbindlichkeiten, die hat man dann mal eben neu finanziert. Und im abgeschlossenen zweiten Quartal gab es jetzt auch schon mal vorläufige Zahlen. Da konnte Douglas ein Umsatzwachstum von 11,5% verbuchen. Aber trotz dem kleinen Plus notiert die Aktie noch deutlich unter dem Ausgabekurs. Douglas ist ja Ende März so 26 Euro an die Börse gebracht worden. Naja, 19,82 Euro. Das ist deutlich noch drunter.
Apple musste zuletzt gleich zwei Spitzenplätze räumen. Wertvollstes Unternehmen, tja, ist wieder Microsoft und jetzt hatte Konkurrent Samsung im abgelaufenen Quartal wohl auch wieder mehr Smartphones als Apple verkauft. Die Koreaner, die kommen nämlich auf einen weltweiten Marktanteil von 20,8%, Apple nur noch auf 17,3%. 2023, also im vergangenen Jahr, da konnte Apple ja den langjährigen Marktführer zum ersten Mal auch in einem ganzen Kalenderjahr überholen. Ja, das würde wird jetzt wieder schwierig. Die Aktie von Apple, die verlor gestern mehr als 2%.
Noch schlechterer Tag erwischte gestern Salesforce. Grund war die Gerüchteküche in Amerika. Da soll angeblich Salesforce eine Übernahme des Rivalen Informatica prüfen. Und der Preis, über den zuletzt gesprochen wurde, der soll unter dem Aktienkurs vom Freitag liegen. Da waren es noch $38,48. Und selbst das wäre der größte Deal von Salesforce seit dem Kauf der Messenger-App Slack für fast 28 Milliarden im Jahr 2020. Und naja, Salesforce-Anleger hätten es wahrscheinlich lieber, wenn das Softwareunternehmen organisch wachsen würde. Salesforce verlor 7,3%, das war das größte Minus seit ewig Zeiten. Und Informatiker-Aktien, die eigentlich übernommen werden sollen und eigentlich erst steigen müssten, aber wegen des Preises, die verloren auch 6,5%.
Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt Glück oder Pech für Donald Trump nennen soll. Hier in New York, da sprachen gestern wirklich alle über den beginnenden Strafprozess gegen den Ex-Präsidenten in der Schweigegeld-Affäre. Da kommt man ja manchmal ein bisschen durcheinander, um welchen Prozess es jetzt genau geht. Aber vorm Gerichtsgebäude, und das bleibt in Downtown, da war wieder mächtig was los. Und deshalb fiel da auch so ein bisschen hinten runter, dass seine Trump Media und Technology Group wenige Meter weiter an der Wall Street mächtig abgerauscht sind. Minus 18,4%. Am ersten Handelstag Ende März, da war die Firmenmutter seines Netzwerks Truth Social ja noch mit fast $11 Milliarden bewertet worden. Ja, und jetzt, da sind es nur noch ein bisschen mehr als 3 Milliarden. So schnell kann sich der Hype auch schon wieder verflüchtigt haben.
Es sind 66% gefallen seit Ende März. Da war die ja mal bei knapp $80, die Aktie. Gut,
Wahnsinn.
Ja, ich war mal schnell die Termine. Da gibt es heute das Zahlen aus China zum Bruttoinlandsprodukt. Erstes Quartal. Der IWF stellt seinen World Economic Outlook vor. Da wird erwartet, dass die globale Ökonomie ein bisschen besser dastehen könnte. Aber Deutschland, die dürften wahrscheinlich runtergestuft werden. Zahlen gibt es in Europa von Ericsson, Beiersdorf, LVMH und in Amerika Bank of America, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, United Health und United Airlines.
Das Thema des Tages.
Manche E-Mails, lieber Holger, die wünscht man sich ja jetzt nicht so wirklich. Also solche vom Chef zum Beispiel. Also jetzt nicht unser Chef, die wünschen wir uns natürlich immer. Aber das, was ich eingangs meinte, das dachten sich gestern vielleicht die Tesla-Mitarbeiter. Denn Elon Musk, der soll in einer internen Mail angekündigt haben, 10% der Belegschaft rausschmeißen zu wollen. So haben es jedenfalls mehrere Medien berichtet. Und damit stehen jetzt mehr als 14.000 Jobs auf der Kippe. Und mit der Aktie ging es deshalb auch runter, minus 5,6%.
Ein Satz in dieser Mail, der trifft das große Tesla-Problem wirklich auf den Kopf. Es sei, und jetzt zitiere ich, extrem wichtig, sich jeden Aspekt im Unternehmen hinsichtlich Kosten und Produktivität anzusehen. So heißt es. Und genau hier hat Tesla zuletzt massiv geschwächelt bei der Produktivität und der Rentabilität. Das jüngste Quartal war ja ein absolutes Desaster für den E-Autobauer. So hatten zumindest Analysten gespottet.
Ja, das war wirklich so. Tesla hat 8% weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum und damit den ersten Rückgang seit der Corona-Krise verbucht. Und das ist umso schlimmer, als Musk ja eigentlich mit Rabatten um sich geworfen hat, um den Absatz deutlich anzukurbeln. Um 50% pro Jahr sollten die Verkaufszahlen ja eigentlich mal steigen. Das war jedenfalls der Plan.
Geringe Verkaufspreise drücken natürlich auf die Marge. Das wäre an sich jetzt noch kein so großes Problem. Würde jetzt einfach mehr Autos verkauft werden, dann könnte man auch mit einer geringeren Marge noch einen höheren Gewinn machen. Aber das ist absolut nicht der Fall. Wir haben ja gerade gesagt, dass es sogar ein Minus gab. Und Tesla verdiene zuletzt weniger pro Auto und hat weniger ausgeliefert. Also kein Wunder, dass Elon Musk jetzt den Rotstift ansetzt.
Ja, dabei waren die hohen Gewinnspannen bei Tesla jahrelang der ganze Stolz und Konkurrenten, die haben neidisch nach Austin oder früher noch nach Kalifornien geschaut. Diesen Spitzenplatz in Sachen Rentabilität, den musste Tesla jetzt aber räumen. Unser Weltkollege Daniel Zwick, der hat sich für uns mal eine Auswertung der Beratungsgesellschaft EY angeschaut, die die Margen der großen Autobauer vergleicht. Und hier ist Tesla wirklich vom Spitzenplatz ins Mittelfeld abgestürzt. Die EBIT-Marge, also der Gewinn vor Steuern nebst Zinsen im Verhältnis zum erzielten Umsatz, ja, die sank von 16,8% im Jahr 2022 auf 9,2% im Jahr 2023.
Woran liegt's? Naja, die Rabattwerte, die haben wir eben schon genannt, die ist nicht aufgegangen. Denn, und das ist der zweite Punkt, die weltweite Nachfrage nach E-Autos, die schwächelt. In den USA wächst die Zahl der Neuzulassungen nicht mehr so stark wie zuletzt. Das liegt einerseits, wie auch hier in Deutschland, daran, dass es noch zu wenig Ladesäulen gibt. Außerdem sind manche Kaufprämien und Steuererleichterungen ausgefallen. Umgekehrt hat aber auch Teslas Konkurrenz bei den E-Autos aufgeholt.
Und sowieso fremdeln die Amerikaner hier immer noch mit den Elektroautos. Und jetzt schweife ich ein bisschen ab, Holger, es tut mir leid. Ich war am Wochenende in Detroit, also in Motor City. Und da war ich im Fanshop der Lions unterwegs, der Footballmannschaft dort. Und da standen Mike und Phil. Und die fragten mich dann gleich, wie teuer E-Autos bei uns in Deutschland so seien. Und dann meinte ich zu ihrer Überraschung, ja, dass sich die Amerikaner mit diesen vielen Rabatten und Steuererleichterungen ja prinzipiell noch glücklich schätzen könnten. Ich meine, nicht nur in der Anschaffung, sondern eben auch im Betrieb, weil die Energiekosten deutlich niedriger sind. Aber da meinten die beiden dann eben, naja, wie sollen wir hier oben im Bundesstaat in Michigan mit der Reichweite eines durchschnittlichen E-Autos klarkommen? Gut, jetzt kann man natürlich diskutieren, sind das Vorurteile oder fahren die beiden jetzt wirklich jeden Tag hier tausende Kilometer? Aber diese Skepsis, die lässt sich ja nun mal nicht wegreden.
Und vor diesem Hintergrund scheint die Strategie des neuen Margenkönigs deutlich vielversprechender zu sein, und zwar von Mercedes-Chef Ola Källenius. Der verfolgt nämlich den Grundsatz Wert vor Volumen. Statt also die Absatzzahlen in die Höhe zu treiben, konzentriert sich seine Vertriebsmannschaft darauf, mit jedem Auto möglichst viel Geld zu verdienen. Und Ergebnis dieser Strategie im vergangenen Jahr: Mercedes hat weniger Autos verkauft, aber damit mehr Umsatz gemacht. Die EBIT-Marge lag bei 12,8%. Der Gewinn in absoluten Zahlen ist allerdings auch leicht gesunken. Man muss aber jetzt auch sagen, die verkaufen auch viele Verbrenner. Und das ist auch eine der Geschichten. Verbrenner haben einfach noch höhere Marge als E-Autos.
Absolut.
So, wenn jetzt Mercedes nur E-Autos verkaufen würde, da läge die Marge, dann wäre wie Tesla wieder Margenkönig wahrscheinlich.
Ja, und das ist vermutlich auch Teil des Geheimnisses beim Zweitplatzierten in der EY-Liste. Da sticht nämlich auch Stellantis heraus. Also der größte Volkswagen-Konkurrent in Europa, der erzielt mit einem ja ähnlichen Markensammelsurium erstaunlich hohe Gewinne. In absoluten Zahlen, da lag der Vorsteuerprofit von Stellantis mit fast 23 Milliarden Euro vor dem von VW mit 22,6 Milliarden Euro. Und das, obwohl der deutsche Konzern fast 2,8 Millionen Autos mehr verkauft hat. Ja, und hinter den überragenden Gewinn von Stellantis, da steht aber auch die Strategie des Konzernchefs Carlos Tavares, der in der Industrie ja einen ziemlich harten Ruf als Kostenkiller genießt.
Volkswagen wiederum findet sich selbst mit einer EBIT-Marge von 7% noch unter Tesla im Mittelfeld. Wieder auf Platz 3, da liegt BMW mit 11,9%, gefolgt von Kia 11,6%, Toyota 11,1% und Hyundai 9,3%. Und dann kommt eben Tesla. Klar ist aber auch, Tesla ist das einzige Unternehmen, das, und da haben wir es wieder, seine Gewinne ausschließlich mit Elektro-Vehicles macht, also mit wirklich rein elektrischen Autos. Und vieles hängt also auch davon ab, wie es im Systemwettbewerb zwischen Verbrennern und E-Autos weitergeht.
Ja, weil sich EY jetzt nur auf die Branchenriesen konzentriert hat, ist der eigentlich absolute Margenkönig, übrigens nicht in der Liste gewesen, und der lautet Ferrari. Die Italiener, die kamen nämlich im vergangenen Jahr auf eine EBIT-Marge von 27,1%. Klar, Luxussportwagen, aber der Gewinn, der ist im Vergleich zum Vorjahr auch um ein Drittel gewachsen, und das, obwohl Ferrari nur 3% mehr Autos verkauft hat.
Die AAA-Idee des Tages.
Wir haben euch in den vergangenen Wochen ja von einem möglichen Superzyklus bei Rohstoffen berichtet. Die Idee dahinter: die jetzigen Kurssprünge bei den Schätzen der Erde, also Öl, Metalle oder Agrarrohstoffe, sind kein einmaliger Ausreißer. Vielmehr könnten sie der Beginn einer längeren Hosse sein. In der Regel sind Kursauf- und Abschwünge bei Rohstoffen nämlich nicht kurzfristiger Natur, sondern gehorchen eher so langfristigen Zyklen. Und so wollen wir euch in der AAA-Idee mal erklären, wie so ein Superzyklus aussieht und mit welchen ETFs ihr an diesem Superzyklus verdienen könnt.
Wer sich langfristige Rohstoffcharts mal anschaut, der erkennt da ein klares Muster. Lange Auf- und Abwärtszyklen, die wechseln sich ab. Zwischendrin, da verlaufen die Notierungen mal seitwärts. Und besonders gut sichtbar, da wird das am Bloomberg Commodity Index, der die wichtigsten Rohstoffe enthält. Von 1972 bis 1981, da verachtfachte sich der Index. Danach wurde dann ein großer Teil der Gewinne wieder abgegeben. Und nach Jahren des Hin und Her startete dann der nächste Superzyklus Ende der 1990er Jahre. Und bis 2008, da verdreifachte sich der Index, und danach, da brach der Index wieder ein und markierte ein Tief in der Corona-Krise.
Und das könnte jetzt der Start des aktuellen Superzyklus sein. Bis Ende 2021 verdoppelte sich der Bloomberg Commodity Index schon mal. Doch die Zinsanhebungen machten dann einen Teil der Zuwächse wieder zunichte. Und jetzt könnte die Rallye wieder aufgenommen werden. Und dafür spricht auch, dass in den vergangenen Jahren viel zu wenig investiert worden ist in neue Minen, Felder, Bäume, Bohreinrichtungen. Und so kommen eben Engpässe zustande und die könnten den Superzyklus noch anfeuern.
Jetzt gibt es nur ein kleines Problem für euch, und zwar, dass es nicht so einfach ist, in den Zyklus zu investieren, denn anders als Gold- oder Bitcoin-ETFs können die Anbieter nicht riesige Öltanks oder Weizenspeicher anlegen, um jetzt das Geld der Anleger mit den Rohstoffen zu hinterlegen. Ja, und so wird stattdessen in den Terminmarkt investiert. Doch die Kontrakte, die laufen in der Regel nur 6 Monate, müssen dann also regelmäßig erneuert bzw. gerollt werden, wie das heißt.
Und wenn der neue Kontrakt immer teurer als der alte ist, weil die Terminmarktkurve nach oben zeigt, im Jargon ist von Contango die Rede, dann kommt es zu Rollverlusten. Sprich, ihr verliert immer ein wenig von der Rohstoffrendite, wenn es von einem in den nächsten Kontrakt geht. Sollte die Terminmarktkurve nach unten zeigen, weil Marktteilnehmer kurzfristig mit einem Engpass, längerfristig aber mit einer Entspannung rechnen, dann befindet sich der Rohstoff in einer Backwardation und ihr macht Rollgewinne. Das ist beispielsweise bei Kakao der Fall.
Ja, wenn ihr euch Rohstoff-ETFs sucht, dann müsst ihr nicht nur schauen, welche Rohstoffe in dem Index wie gewichtet sind, sondern auch, wie die Rohstoffindizes mit etwaigen Rollverlusten umgehen und durch eine Optimierung diese dann gering halten. Jetzt wollt ihr aber die besten Rohstoff-ETFs wissen. Wir haben das Universum von 15 Rohstoff-ETFs sortiert nach der Wertentwicklung in den vergangenen 5 Jahren. Ganz oben, da steht der UBS CMCI Composite ETF, der eine durchschnittliche jährliche Rendite von fast 12% gemacht hat. Und auch aus Sicht von 1 oder 3 Jahren performte ETF die Konkurrenz aus. Der UBS ETF, der mixt die unterschiedlichen Laufzeiten von Rohstoffkontrakten, um das Rollproblem zu reduzieren.
Und auf Platz 2 steht der Market Access Rogers International Commodity Index. Da geht es um Jim Rogers, das ist so ein Rohstoffguru, der hat einen eigenen Index aufgelegt und der wird dann eben abgebildet von Market Access. Und der Fonds bildet über Swaps diesen Index ab. Die Managementgebühr ist mit 0,6% recht teuer. Der UBS hat nur 0,34. Aber wie gesagt, auch der kann sich von der Performance gut sehen lassen. Und auf Platz 3 steht der iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap, der aber auf kurze Frist etwas schwächer abschneidet. Und jetzt könnte es ja einige von euch geben, die sagen, nee, Agrarrohstoffe, die möchte ich besser nicht haben. Ich will ja nicht mit Lebensmitteln spekulieren. Dann gibt es auch spannende ETFs, nämlich beispielsweise den Invesco Bloomberg Commodity X Agriculture. Aber hier könnt ihr euch eben auch nicht gegen den teuren Kaffee oder die Cornflakes indirekt über dieses Ding absichern.
Superzyklus hin oder her. Insgesamt, das wisst ihr, sollten Rohstoffe kein zu großes Gewicht einnehmen, also maximal so 5-10%.
Das war alles über Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist Dienstag und damit auch Defner und Javits-Tag. Und im Schwester-Podcast streite ich mit dem Defner um das richtige Energieinvestment. Und wir haben 2 zur Auswahl, den iShares Global Clean Energy oder den iShares MSCI World Energy Sector ETF. Ja.
Ja, und in Zeiten der Ölpreishochs und der Nahostkrise wollt ihr das natürlich nicht verpassen und auch nicht alles auf Aktien. Darum heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.